Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus. Heute geht's um Vincent Kompanys Rock'n'Roll Bayern, die derzeit einen Hit nach dem anderen produzieren und sogar mit B-Seiten die nationale Konkurrenz abhängen können. Aber sind sie auch international reif für den Sprung auf Platz 1 der Charts? Können sie bei ihrem Gig am Dienstagabend in Paris überzeugen? Und in welchem Line-Up und in welcher Setlist tun sie das möglicherweise? Wir sprechen drüber mit Kommentator Ralf Bosse. Der hat die Bayern am Wochenende gegen Leverkusen kommentiert, gegen Köln im Pokal, und er kommentiert sie auch Dienstag in Paris. Hallo Ralf.
Grüß dich, moin, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du Zeit hast und während deiner Vorbereitung quasi uns hier nochmal kurz an deiner Vorbereitung teilhaben lässt. Bevor wir gleich auf die Rock'n'Roll Bayern kommen, du bist ja privat Gladbach-Fan, ne? Das ist ja, um musikalisch zu bleiben, aktuell eher, ist gemein, aber Euro-Trash?
Ja, es ist schon ein langsamer Walzer, mittlerweile so ein Stehwalzer vielleicht. Aber ich bin ja froh, dass wir endlich mal wieder eine Möglichkeit hatten, walzertechnisch ein bisschen zu schmusen, wieder mal so ein Klammerblues zu tanzen, weil wir endlich mal wieder gewonnen haben. Das war schon gut. Und dann noch Karlsruhe Pokal, also zwei Siege in Folge. Ich komme ja aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Aber ich bin schon begeistert von diesem 4:0 beim FC St. Pauli, was spielerisch echt eine überragende gute Leistung war. Da haben die Jungs richtig guten Fußball gespielt, Chancen genutzt. Ich würde sagen, wenn man das konservieren kann, diese Leistung, dann geht da was. Aber jetzt kommt das Derby gegen den 1. FC Köln. Die Kölner sind fantastisch gut unterwegs. Wir müssen eine ganze Menge machen. Aber ich bin auch weg davon, von irgendwelchen Saisonzielen. Drin bleiben, am Ende 15. Egal, wer absteigt, da haben wir nichts mehr mit zu tun. Lass da noch drei Freiwillige finden, drinbleiben. Das ist das einzige Ziel. Und wenn das jetzt im Moment so ein Aufbruch wäre mit zwei Siegen in Folge und dann womöglich noch Köln, dann gehst du in die Länderspielpause. Ja, das wäre natürlich eine Bombendrehe unter Eugen Polanski.
Ich wollte gerade sagen, den würde das natürlich dann auch fester im Sattel lassen und dann würde auch das Gerede um eine weitere mögliche Trainerentlassung bei Gladbach dann natürlich auch zum Erliegen kommen. Von Trainerentlassungen sind wir bei den Bayern natürlich weit entfernt. Die haben mit Vincent Kompany erst verlängert, aber dem Rock'n'Roll-Fußball der Bayern hast du jetzt ja in der letzten Woche gleich zweimal beigewohnt. Ich gehe mal davon aus, du kannst dem auch was abgewinnen.
Ja, also ich muss wirklich sagen, wenn ich die Bayern kommentieren darf, es gibt Mannschaften, Spiele, wo du von vornherein als Kommentator dich auch drauf freust, weil du einfach weißt, da ist was los. Also da passiert was. Da ist Offensivfußball, da werden Tore fallen. Du kannst eine ganze Menge erzählen und du gehst dann als Kommentator auch leidenschaftlich mit, weil das Spiel dich auch selbst begeistert. Immer bist du als Kommentator ja auch einfach nur ein Zuschauer, der sich freut auf so ein Spiel. Und manchmal hast du Duelle, wo du vorher schon weißt, das wird aber jetzt ein ganz, ganz enges Höschen. Da musst du echt viel rauskramen, um dann 90 Minuten live zu überstehen. Bayern München macht Spaß. Bayern München steht für Spektakel, für Offensive, für Tore, für alles, was es braucht, um ein tolles Fußballspiel zu machen. Also die haben im Moment, ja, was heißt im Moment? Ja, seit Monaten, seit Jahren möchte man sagen, die Garantie für tollen Offensivfußball. Das macht einfach Spaß, dann dabei sein zu dürfen.
Und dann auch gegen eine Mannschaft wie Paris, die ja im Grunde fürs Gleiche momentan steht. Beide im Moment top in Europa. Paris in der Champions-League-Tabelle noch ein kleines bisschen vor den Bayern. Eingeschossenes Tor mehr, aber im Prinzip Augenhöhe, oder?
Ja, dieses eingeschossene Tor mehr kommt vom 7:2 von Bayer Leverkusen. Also plus 5, das sorgt in der Champions-League ja schon für drei Spiele. Das muss Bayern München sicherlich aufholen, wobei man dieses Torverhältnis nicht unterschätzen soll. Wir haben es in der letzten Saison gesehen, als ja dieses neue Modell erstmals gespielt wurde und am letzten Spieltag Entscheidungen über die Tordifferenz gefallen sind. Also das sollte man nicht unterschätzen, aber ich würde diesen Unterschied im Moment nicht überbewerten. Er kommt aus diesem einen Spiel. Jetzt haben wir natürlich echt ein Duell, wo die Offensive mit entscheidend ist und wir haben es im Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen gesehen, dass du da wie im Eishockey den ersten Sturm vom Eis nimmst mit Olise, mit Kane und Luis Diaz. Und das fällt gar keinem auf, weil die trotzdem beide offensive Qualität haben und von der Bank ja offensichtlich nachlegen können und trotzdem Tore schießen. Das ist für Bayern München schon ein echtes Pfund. Das sehe ich beim FC Paris Saint-Germain nicht. Ich weiß nicht, ob Dembélé von Beginn an laufen wird, aber mit Majulu, da haben sie vielleicht einen, der im Zentrum spielt, mit Barcola, mit Kvaratskhelia. Du merkst, bei diesen Namen zucken wir jetzt nicht unbedingt zusammen und sagen, oh Gott, die sind auch noch dabei, das wird ja ganz schwer. Nee, nicht unbedingt. Also Barcola ist ein Junge, der kann noch aus sich was machen. Kvaratskhelia hat vielleicht die beste Zeit schon über sich ergehen lassen müssen, aber er ist immer noch ein guter Kicker. Dembélé, ja, das wäre einer, der offensiv natürlich für eine Riesenqualität steht. Aber wenn du die Möglichkeiten offensiv bei Paris mit denen von Bayern vergleichst, dann haben wir zahlenmäßig schon ein Plus für Bayern und qualitativ sowieso. Also wenn es auf diesen Punkt ankommt, der müsste eigentlich für Bayern München sprechen.
Obwohl Paris gegen Leverkusen mit 7:2 gewonnen hat. Du hast es eben schon gesagt, die Bayern nur 3:0. Also daraus können wir aber noch nichts ableiten. Da hätte vielleicht bei Bayern auch noch ein bisschen mehr passieren können, wenn denn die erste Reihe, um in deinem Bild zu bleiben, im Spiel gewesen wäre, gleich von Anfang an.
Ja, also ich hatte auch in der zweiten Halbzeit gegen Bayer Leverkusen das Gefühl, die Bayern wissen, 3-0, Thema ist durch, Heimspiel. Und dann wird es auch für mich als Kommentator schwer, die zweite Halbzeit noch sinnvoll zu kommentieren, weil die Bayern ja auch generell eher abwarten spielen. Das ist ja mehr so ein Handballspiel von links nach rechts, von rechts nach links. Gucken, abwarten, man könnte die gegnerische Fünferkette, die in der Regel hast, zu überspielen. Es wird ihnen gelingen in 90 Minuten, nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal. Aber wenn du das Gefühl hast, so der Gegner kommt jetzt auch nicht mehr, wir haben es im Griff, wir kriegen es kontrolliert nach Hause geschoben, wenn es nach vorne geht, okay, probieren wir es, kein Ding. Wenn nicht, egal, wir führen 3-0 und wir könnten theoretisch auch noch ein Gegentor, großzügig auch noch zwei, passiert nicht, aber wenn es so wäre, ist es nicht schlimm. Und dann hast du eben Paris im Kopf, wo du weißt, warum sollen wir jetzt noch die Körner verbrennen, das Ding ist hier durch. Bei Leverkusen hatte jetzt auch nicht die großen Anstalten. Ich glaube, in 90 Minuten keine echte zwingende Chance gesehen, wo man sagen müsste, da hätten sie jetzt. Also das kann ich durchaus nachvollziehen, dass Bayern München sagt, 3-0, Punkte im Sack. Mich hat auch durchaus überrascht, dass Kompany sagt, ich bringe sie in den ersten Sturm nochmal und belaste sie durchaus nochmal mit 30 Minuten. Hätte sie auch komplett rauslassen können. Wäre auch nicht aufgefallen, das Spiel wäre nicht schlechter geworden, es wäre auch nicht verloren gegangen. Also dass er sie trotzdem noch bringt, habe ich dann so ein bisschen interpretiert, dass er schon sagt, ich will sie nicht komplett rausnehmen aus dem Rhythmus. Ich möchte auch, dass die drei nochmal mitspielen. Ob die jetzt ein viertes, fünftes Tor machen, interessiert mich eigentlich nicht. Sondern lass sie nochmal unter Wettbewerbsbedingungen ein bisschen laufen. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Denn Olise hat über seine Geschwindigkeit rechts ja eine komplett freie Fahrt gehabt. Kane immer drin im Zentrum. Wissen wir, was für Qualitäten der hat sowieso. Also, dass die Bayern da in zweiter Halbzeit nicht mehr getroffen haben, da würde ich jetzt nichts reininterpretieren. Das ist so handelsüblich.
Hat dich überrascht, dass die Leverkusen das Spiel so angegangen haben, wie sie es haben, und nicht wie die Kölner zum Beispiel in der Anfangsphase? Die haben ja durchaus Druck auf die Bayern ausgeübt und sind ja auch zu Chancen gekommen. Also haben die Bayern schon da irgendwo erwischt, wo sie vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen anfällig sind. Von Leverkusen war das ja gar nicht zu sehen, dass die so mutlos in so ein Spiel gehen, zumal ja eben dann diese Vorlage noch kommt, wenn die erste Reihe gar nicht da ist. Hast du das verstanden?
Ja, ich würde es vielleicht auch daran festmachen, Köln Heimspiel, 50.000, alle gehen ins Stadion und sagen, jetzt hauen wir die Bayern weg. Als Bayer Leverkusen bist du in der Auswärtssituation, das heißt, die große Mehrheit ist gegen dich. Du hast zwar deine mitgereisten Fans, die da oben im Oberrang unter dem Stadion kleben und kaum akustisch wahrzunehmen sind. Aber ich glaube schon, als die die Aufstellung bekommen haben, da wird jeder gesagt, da ist das die richtige oder habt ihr euch da verschrieben? Wo sind denn die anderen alle? Nee, nee, das passt schon so. Es waren ja 7 Änderungen gegenüber dem Pokalspiel. Der hat ja auch noch Karl und Bischof gebracht. Tom Bischof übrigens überragend als Linksverteidiger. Richtig klasse
Definitiv.
gespielt. Hat fast alle Zweikämpfe gewonnen. Ich glaube, 70% waren es nachher. Also, dass Bayer Leverkusen dann nicht aus der Situation heraus gesagt hat, ey, die sind alle gar nicht dabei, aber jetzt mal dran. Das wundert einen auch schon so ein bisschen, dass sie vielleicht das Vertrauen in sich selber gar nicht so unbedingt haben, dass die Offensive ja auch nicht so überragend besetzt ist. Klar, du hast einen Patrick Schick vorne drin. Der hat aber auch nur 2 Tore bisher gemacht in der Saison. Also damit der beste Torschütze bei Bayer Leverkusen. Das sagt mir ganze, ganze Menge aus. Da ist Harry Kane ja nun schon weit enteilt, falls es diesen Vergleich geben kann. Ein Bayer Leverkusen ist qualitativ einfach schlechter aufgestellt. Und da hilft dir dann auch nicht, dass der Gegner mit der vermeintlichen B-Mannschaft aufläuft. Nur, wir müssen uns aus Bundesliga-Sicht natürlich Gedanken machen. Der erste spielt gegen den fünften. Wir sprechen von einem Spitzenspiel. Tabellarisch sicherlich berechtigt. Aber auf der anderen Seite haben wir gesehen, was für ein Leistungsunterschied da ist. Es pinkelt keiner Bayern München. Wir werden vielleicht wie Bayer Leverkusen selber ohne Niederlage durch die Saison gehen. Vielleicht stolpern sie mal, wie es im Pokal beim SVW in Wiesbaden ja fast gewesen wäre, wo sie dann doch nochmal nach hinten heraus ein bisschen was tun müssen. Vielleicht irgendwo beim Tabellenletzten, dass man da mal ausrutscht. Aber ansonsten, das Ding ist durch. Die werden Meister werden. Das wussten wir eigentlich schon vor dem ersten Spieltag. Das wissen wir jetzt erst recht. Da kommt keiner dran. Aber natürlich, wenn die Gegner von vornherein schon sagen, wir haben ein bisschen Muffe, wir halten uns zurück und hoffentlich verlieren wir nicht zu hoch, dann ist es eigentlich der falsche Ansatz. Das muss man auch sagen.
Aleix Garcia hat gesagt, Bayern ist aktuell die beste Mannschaft Europas. Gehst du da schon mit? Weil es ja gerade auch diesen Quervergleich jetzt gibt gegen Paris Saint-Germain. Wenn man allein von den Ergebnissen guckt, 15 Spiele, also Pflichtspiele, 15 Siege, dann kann man das so sehen. Aber kann man das alles gleich so werten? Paris hat ja schon mal etwas gestrauchelt, zumindest in der heimischen Liga, auch wenn sie trotzdem Tabellenführer sind.
Ja, auch am Wochenende nur 1-0 gewonnen gegen OGC Nizza mit dem Tor in der Nachspielzeit durch Ramos. Also die wackeln da durch, die hatten mal eine Serie zwischendurch, also eine Serie, zwei Spiele, zwei Unentschieden in Folge. Zu Hause gegen Racing Straßburg nur 3-3, also drei Tore geschossen, ist okay, aber drei kassiert zu Hause. Zeigt vielleicht auch, dass sie da Probleme haben. Ich tue mich bei solchen Äußerungen immer schwer. Die beste Mannschaft Europas, ist Aleix Garcia wirklich in der Lage, alle Mannschaften gesehen zu haben, sie alle zu vergleichen und alle sagen zu können, ja, ja, da ist kein anderer. Das weiß ich nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel gestern Manchester City, AFC Bournemouth gemacht. 3-1 für City, zweimal Erling Haaland. Ja klar, der Bursche ist gut, der spielt gegen Borussia Dortmund, seine alte Truppe, der wird völlig heiß sein. Aber davon abzuleiten, dass Manchester City nicht in der Lage ist, Bayern München das Wasser zu reichen, würde ich jetzt sagen, ja. Aber ist das jetzt wirklich so zu sagen, also Bayern ist schon mal besser als die? Ja. Wenn man wirklich europäisch vergleichen möchte, dann bin ich fast im Moment der Meinung, die Engländer spielen alle keine Rolle, sind alle nicht so stark. FC Liverpool schon mal gar nicht, da oben mal dran zu kommen. Franzosen haben nur Paris, ja, aber immerhin amtierender Champions League-Sieger. Dürfen wir nicht vergessen, hat sich kadermäßig kaum verändert. Die Spanier bringen Barcelona Real, ja, und die Deutschen kommen dann mit Bayern. Die Italiener haben wir gar nicht auf dem Schirm, weil da ist nichts. Also wir haben, glaube ich, dann, wenn man wirklich sagen will, sind die Bayern die beste europäische Mannschaft, eher den Vergleich Bayern, Real, Barcelona. Sind sie damit auf Augenhöhe oder an denen vorbei? Ah, tue ich mich so ein bisschen schwer. Ich habe Barca gegen PSG in dieser Saison kommentieren dürfen, wo Barca zu Hause verloren hat. Wo PSG zum Beispiel auch überzeugt hat, richtig gutes Spiel gemacht hat, tolles Auswärtsspiel im Umschaltspiel mit schnellen, flotten Kombinationen, schlau gespielt. Da würde man wieder sagen, Barca ist nicht in der Lage, PSG zu schlagen. Und PSG ist schlechter als Bayern, also sind die auch. Das ist immer so eine Rechnerei, das weiß ich nicht. Aber vielleicht hat Aleix Garcia auch gesagt, wir haben gegen die beste Mannschaft Europas verloren. Also wir können es 0-3 auch ganz anders einordnen. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Aber dass die Bayern die Bundesliga beherrschen, das ist keine Überraschung. Ob sie Europa beherrschen, oh, da haben wir schon in Paris eine schöne Maßeinheit, das muss man schon sagen. Ja.
Ein kleiner Fingerzeig, das letzte Mal hatten die Bayern keine Chance gegen Paris Saint-Germain, das war bei der Club-WM im Viertelfinale, da hat man 0-2 verloren und ja nicht nur das Spiel, sondern auch Jamal Musiala mit diesem Beinbruch, mit diesem wirklich unglücklichen Beinbruch, der ihn ja noch bis zu Beginn des neuen Jahres wahrscheinlich lahmlegt. Hättest du gedacht, dass sein Ausfall die Bayern, ja, also klar, tangiert schon, aber spielerisch sich das oder fußballerisch sich das quasi überhaupt nicht auswirkt?
Nein, also man vermisst ihn wirklich nicht, das muss man schon sagen. Man ist in der Lage, das aufzufangen. Man hat mit Lennart Kahl jetzt vielleicht so einen Überraschungsgast, der auf einmal da reinkommt, wo Vincent Kompany ihn auch spielen lässt. Bin gespannt, ob er in Paris spielen darf. Könnte ich mir schon vorstellen, weil die Pariser diesen kleinen Karl gar nicht so richtig kennen. Was ist das für einen? Was kann er? Was macht er? Der könnte vielleicht dann durch seine Spielweise überraschen. Jamal Musiala, muss man schon sagen, diesen Ausfall stecken sie sehr, sehr gut weg. Der tut überhaupt nichts weh, kriegen es da im Mittelfeld gut verteidigt. Aber sie sind auch jetzt schon wieder am Plan. Sie sind an Kiwairo Riet dran, Feyenoord Rotterdam, 19-jähriger Rechtsverteidiger. Weil sie genau wissen, wir klemmen uns den Konrad Leimer da hinten gerade rechts hinten fest. Der spielt das gut, ja, aber wenn wir da noch einen guten hätten, Sascha Boje ist es, glaube ich, nicht, zumindest nicht auf diesem internationalen Niveau, dann kriegen wir den Leimer wieder freigesetzt. Also wenn sie diesen Reed da holen könnten, 20 Millionen Euro Marktwert, dann hätte man den Leimer wieder fürs Mittelfeld frei bekommen, könnte da vielleicht ein bisschen wieder was machen. Wobei ich mittlerweile auch sage, Harry Kane, ja, ist Stürmer, aber der läuft ja überhaupt. Ist ja im Mittelfeld, der lässt sich ja auch fallen, der steht den Mittelfeldspielern auf den Füßen rum. Also da muss ja auch ein bisschen Freiraum für lassen, damit er da in diesen Bereich auch reingehen kann. Also mittelfeldmäßig sind sie sehr gut aufbereitet, gut aufgestellt, sind durchaus in der Lage, die Pässe nach vorne zu spielen. Wobei wir jetzt so einen richtigen Spielmacher bei den Bayern haben, das ist auch nicht so richtig, ne? Dass sie von einem abhängig sind. Wo wir jetzt, wie Musiala sagen würden, wenn der nicht dabei ist, dann geht es ja schon mal gar nicht. das kriegen alle anderen tatsächlich auch im Mittelfeld gut geregelt. Also sie machen das, finde ich, sehr, sehr ordentlich. Und Schwachstellen bei den Bayern zu finden, schwer. Richtig schwer. Glaube nicht, dass sie eine haben.
Selbst bei der
sie
Rotation?
Haben sie auf der Bank. Wenn wir darüber reden, sie haben in der letzten Saison Minjay geholt vom SSC Neapel, wo sie gedacht haben, das ist ein guter Minjay, Upamecano. Da haben sie festgestellt, diese Innenverteidigung ist Champions League, also international, nicht auf Top-Niveau. Da müssen wir was tun. Jonathan Tah geholt das zusammen mit Upamecano. Glaube ich, funktioniert gut. Upamecano ist deutlich besser geworden. Aber Minjay ist nicht derjenige, der hätte diese Qualität bringen können. Da haben wir in der letzten Saison sicherlich eine Schwachstelle gehabt, Innenverteidigung. Die haben sie im Moment, meine ich, sehr ordentlich mit Tah und Upamecano, der sich gesteigert hat, gefüllt. Aber da bist du bei der Bank. Wenn einer von denen ausfällt, dann bist du bei Minjay. Dann wird es schwer. Der wird das nicht auffangen.
Andere Problemstellen natürlich die Außen. Du hast die rechte Seite schon angesprochen, die linke Seite ja auch vermeintlich verwaist, weil ja Davis sich auch langfristig verletzt hatte. Stanisic hatte das dann ganz gut ausgefügt. Und jetzt, du hast ihn vorhin angesprochen, Tom Bischoff beim Spiel gegen Leverkusen auf links erstmals eine Partie gespielt. Und zwar auch, du hast schon gesagt, wirklich gut. Ist der aus deiner Sicht schon ja, dann auch ein Mann für Paris oder wie würdest du es sehen?
Ich glaube, diese Entscheidung, Bischof auflaufen zu lassen, ist dann so ein Ding, das kriegst du entweder nach hinten raus um die Ohren gehauen. War ja klar, das war eine Nummer zu groß. Wie kann man das machen? Wusste noch jeder. Oder nachher funktioniert jeder so, ey, kommt doch nie stark. Der Junge hat das. Ich glaube, die Jugend von heute, als alter Mann kann man das ja so leicht sagen, die Jugend von heute ist da ja ganz locker drauf. Die macht sich, glaube ich, keinen Kopf. Die läuft in Paris auf, spielt Fußball und das so gut, wie es möglich ist. Und fertig ist, er wird es dann eigentlich mit, ja, ich denke, mit Barcola zu tun bekommen. Der Junge ist schnell. Der ist nicht unbedingt torgefährlich, aber das ist so ein spiegelverkehrter Michael Olise, der extrem schnell nach vorne ist. Der geht auch bis auf die Grundlinie. Der kann auch im 1 gegen 1 spielen. Das ist so die Frage, hat Bischof die Rückwärtsbewegung. Gegner kommt, ich muss mich drehen, hinterher. Diese Drehung nimmt mir ein paar Meter im Antritt. Wie verhalte ich mich da? Da hat er, glaube ich, noch nicht die Erfahrung dafür. Das muss man schon sagen. Das könnte sich blöde ausgehen, wenn er da ständig überrannt wird, denn dann ist hinter ihm keine Absicherung mehr. Dann ist Barcola auf der Grundlinie, dann gibt es den Rückpass und dann wird es im Rücken der Abwehr gefährlich. Das muss Kompanie entscheiden. Wenn ich ihn da spielen lasse, traue ich ihm das zu, im 1 gegen 1 zu überstehen. Hat er die Geschwindigkeit, das aufzufangen? Oder ist er in der Lage, sich schon so zu positionieren am Spielfeld, dass es gar nicht in diese Laufsituation kommt, dass ich also gar nicht ständig hinterherrennen muss, sondern vorher schon durch Stellungsspiel an nichts abfangen kann? Bin da sehr gespannt, wie er das entscheiden wird. Denn da könnte ich mir vorstellen, das ist eine entscheidende Position. Barcola ist sehr, sehr schnell bei Juli vorne drin. Ja, hält die Position, lässt sich auch mal fallen. Von der Bewegung her ähnlich wie Kane. Kvaratskhelia sehe ich nicht so in der Geschwindigkeit. Das sollte nicht so sein. Aber natürlich, Dembélé, da wissen wir nicht, ist er fit? Kann er? Und wenn ja, von Anfang an. Der bringt eine ganze Menge durcheinander. Fakt ist, Paris hat in der Offensive Geschwindigkeit. Da müssen sie mit. Die beiden Tower hinten drin, Tah und Upamecano, haben diese Geschwindigkeit nicht unbedingt. Also so muss sie dann auf den Außenpositionen abfangen. Leimer rechts, Bischof links. Hört sich zumindest im Moment ein bisschen zu langsam an für diese beiden Raketen.
Ja, zumal ja Hakimi auch noch da ist, ne? Auf der rechten Seite bei Paris. Auch ja einer, der unheimlich schnell nach vorne gehen kann, der ja auch vielleicht einer der besten Rechtsverteidiger der Welt. Und da ist er dann deutlich noch den anderen vielleicht überlegen, gerade Tom Bischof.
Ja, du sagst Rechtsverteidiger. Ja, so aber viel verteidigt tut er gar nicht. Und das bist du gut nicht. Der geht die 100 Meter bis nach vorne und der geht sie wieder nach hinten. Der Junge ist schweineteuer im Unterhalt. Der kostet richtig Asche in Paris. Da hat man es von 20 Millionen im Jahr gehört. Aber der ist da, ja, du hast da schon recht. Also der kann defensiv, aber vor allen Dingen ist der flott offensiv unterwegs. Also der überholt seine Schienenspieler auf der rechten Seite, geht da bis nach vorne hin. Ist für Paris auch eine weitere Waffe, die man dann im Auge haben muss. Und das ist dann wieder Bischofsseite. Also ich habe das Gefühl, je mehr wir beide drüber reden, haben wir das Gefühl, das ist doch eine Nummer zu groß für den Bischof. Ja. Aber welche Alternativen hast du links hin?
Stanisic wäre natürlich die Möglichkeit, den wieder zu bringen. Boe, aber da wäre mir jetzt auch aus Bayern Sicht nicht so ganz wohl bei. Aber auch der hat eine Leistungssteigerung gemacht. Man unterschätzt ihn vielleicht auch immer noch. Man hat immer noch den Boe von letzter Saison so im Hinterkopf.
Das stimmt, er ist besser geworden. Er kam ja damals eigentlich aus einer Notsituation heraus. Wir brauchen ihn, einen Rechtsverteidiger. Wer hätte noch einen über? Auf den wäre ja nicht gar keiner gekommen. Und er hat ja auch bestätigt, dass man zu Recht nicht auf ihn als erste Lösung gesetzt hat, sondern schnellstmöglich und das recht günstig jemanden haben wollte. Sicher aber dann rechts als Backup für Leimer, denn du musst ja auch immer gucken, du brauchst auf der Bank eben noch den zweiten Mann auf den Positionen. Wenn du den auf links stellst, dann fehlt dir rechts wieder einer. Ja. Stanisic wäre links vielleicht eine Idee erfahren. Ja. Das könnte ihm helfen, was Stellungsspiel angeht. Das hat Bischof vielleicht noch nicht. Ja, das wird jetzt Vincent Kompany die schlaflosen Nächte bereiten. Da muss er sich Gedanken machen. Und wir als zumindest nach dem Spiel alles Besserwisser werden sagen, war ja klar, wie konnte man das machen mit dem jungen Bischof? Der ist ja tausendmal. Das ist so das Recht der Reporter, der Kommentatoren, die dann immer alles besser wissen. Aber wo wir beide jetzt drüber reden und wenn wir jetzt die Aufstellung machen würden, wir sind am Rätsel. Was ist die beste Lösung? In Kompany geht es ganz genau.
Da gehe ich von aus. Aber er hat natürlich seinen ganzen Staff. Er sieht die Jungs täglich im Training. Er weiß ganz genau, was sie können, wie sie drauf sind. Wir wissen aber auch, dass bei Paris Saint-Germain, jetzt haben wir sie stark geredet, wir haben die ganzen Vorzüge jetzt vorgezogen, diese Redoué zum Beispiel ausfällt. Das ist natürlich dann schon ein herber Verlust für die Mannschaft, denn der ist ja nur wirklich das Gehirn da im Mittelfeld. Aber sie haben natürlich auch noch andere Sechser und Mittelfeldspieler, die auch ein Spiel leiten können, wie Tinha zum Beispiel. Also so schlecht sind die nicht.
Die wollen wir auch nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Ganz im Gegenteil. Je stärker man sie redet, umso besser für Bayern München, weil sie konzentrierter sein müssen und wissen, das ist jetzt kein Ausflug, wo man im Eiffelturm uns ein bisschen begucken und dann fahren wir wieder nach Hause. Nee, also das ist Vitinha, du hast ihn angesprochen, ist natürlich absolut in der Lage, das Spiel zu leiten und zu lenken. Da wir jetzt wieder auf Kimmich eine ganze Menge ankommen, die müssen sehr, sehr lauffreudig sein. Aber das haben die Bayern ja auch hinbekommen oder nicht als hinbekommen. Sie laufen jetzt im Schnitt 121 Kilometer pro Partie. Wahnsinn. Normal würde man sagen, der Gegner läuft da hinterher so viel. Nein, die Bayern machen das selber, weil sie ständig in Bewegung sind, weil sie ihre Positionen halten, weil niemand so das Gefühl hat, ja, ich bin jetzt aber Rechtsverteidiger, das ist ja links, das ist nicht mein Job. Nein, die sind alle bereit zu laufen und zu ackern und zu rennen. Auch ein Harry Kane, wir haben schon angesprochen, hält ja nicht vorne die Position und wartet auf Bälle, sondern ist ja auch überall zu finden. Also in der Lauffreude ist Bayern München extrem gut geworden, das muss man wirklich sagen. Also Paris hat die Möglichkeiten, im Mittelfeld das Spiel zu machen, aber da muss diese Lauffreudigkeit gegenhalten, ständig stören, immer daran sein, immer am Ball sein, immer am Mann sein, auch mal anticken, ein bisschen wehtun und sagen, so leicht wird's für euch nicht. Das wird dann im Mittelfeld der Fall sein, das heißt, ja, Kimmich dürfte sicherlich gesetzt sein, wird er ackern müssen, vielleicht wird Goretzka mit dabei spielen, dass er mit einer Doppel-6 spielt. Mal schauen, was er davor hat. Aber du hast schon recht, wir müssen Paris nicht schlecht machen, ob Gottes will. Ich glaube, die Bank der Pariser ist nicht so gut besetzt. Da kann Bayern natürlich schon nachlegen. Wir haben es gegen Bayer Leverkusen gesehen, was da nachgelegt werden kann. Das sind alle Spieler, die die Qualität nicht absacken lassen, sondern sie beibehalten, vielleicht sogar noch verbessern, weil sie dann recht frisch sind für die letzten 20, 30 Minuten. Da sehe ich bei Paris vielleicht ein bisschen Probleme. Wenn sie wechseln, du musst als Trainer, wenn du in der Situation bist, wir wechseln mal. Ja, wen bringe ich denn jetzt? Zu wem habe ich jetzt Vertrauen? Wo sage ich, dich bringe ich, weil du hältst das Niveau? Oder du bringst noch einen Überraschungseffekt. Habe ich das bei jedem Mal? Oder gucke ich mir die Bank an und sage, also richtig ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, den bringe ich, weil da geht's nochmal. Hat Paris, meine ich nicht so. Da haben wir spätestens am Samstag gegen Bayer Leverkusen gesehen, wie toll die vermeintlich zweite Reihe von Bayern München
ist. Weil da auch alles eingespielt ist mittlerweile. Die Abläufe stimmen, das hat Joshua Kimmich, glaube ich, gesagt. Wir sind wirklich so drauf trainiert, da ist kein Qualitätsverlust, wenn mal einer ausfällt. Weil alle wissen, was sie tun wollen und alle vor allen Dingen auch mitrennen. Was ja auch ein Unterschied dann zur letzten, vielleicht auch zur vorletzten Saison ist, wo ja doch sehr viel Ego dann noch bei einigen Bayern dabei war. Dieser mannschaftliche Gedanke gar nicht so verbreitet war, wie er offenbar jetzt scheint. Wo alle auch wissen, wir sind wichtig. Ist natürlich dann auch ein Plus von Kompany, dass er jedem auch das Gefühl gibt, wichtig zu sein durch eben solche Rotationsspielchen, wie jetzt auch gegen Leverkusen.
Also ich finde es immer höchst interessant, man sagt immer so beim Trainer Bayern München, er muss Fingerspitzengefühl, er muss sie alle bei Laune halten. Also ich sage, glaube ich, schon seit Jahrzehnten, Bayern München braucht keinen Trainer. Die Spieler wissen selber, was sie machen müssen, um fit zu sein, denn wenn sie nicht fit sind, dann werden sie da nicht spielen, dann kriegen sie auch keinen neuen Verein. Die trainieren sich alles selber. Ich bin fast immer der Meinung, du brauchst so einen Betriebspsychologen auf der Bank. Der muss die alle bei Laune halten. Die müssen alle zufrieden sein. Die dürfen nicht, wenn die Meister und Champions League-Sieger geworden sind, sagen, ja, aber ich habe keine Minute gespielt. Toll. Sven Ulreich ist offensichtlich total zufrieden. Der hat 7-mal Meisterschaft und Pokal und alles gewonnen. Der hat selten im Tor gestanden, aber fühlt sich trotzdem als berechtigter Meister, Pokalsieger, Champions League-Sieger. Das ist so das, wo ich immer sage, so ein Betriebspsychologe bei Bayern München als Trainer, der muss die Trainingsarbeit nicht machen, das machen die Jungs schon selber. Der muss ja einfach Laune halten. Und das kriegt Kompanie im Moment offensichtlich geregelt, weil sie alle spielen können, weil keiner ist verärgert, alle hat seine Einsätze. Selbst diese Jungspunde, wir sind wieder bei Karl und Bischof, sind zufrieden, dass sie mitspielen dürfen. Das ist wichtig. Du musst sie wirklich alle bei der Stange halten, du musst sie alle das Gefühl geben, ihr seid dabei, macht das mal. Denn wenn du sie irgendwann mal brauchst, am 20. Spieltag, in der 80. Minute, wo du deinen einen bringst, dann sagt er, jetzt bin ich gut genug, jetzt darf ich für dich, dann mach den Scheiß doch alleine. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Das kriegt Kompany sehr, sehr gut geregelt. Ich finde ihn überragend gut in seinen Äußerungen, inhaltlich alles ruhig, alles sachlich, alles durchdacht, wo er sicherlich nicht bei Weitem die Nummer 1 war bei der Trainerfrage Bayern München. Vielleicht noch nicht mal die 2 und die 3. Aber ich glaube, die Bayern und die Vertragsverlängerung bis 2028 hat es gezeigt. Sehr zufrieden mit ihm. Glücksgriff vielleicht. Er kriegt das sehr, sehr gut geregelt. Und ja, Respekt. Also ich bin gespannt. Er wird irgendwann mal auch vielleicht eine Phase bekommen, wo es nicht funktioniert. Und nicht funktioniert heißt sofort 2 Spiele in Folge nicht gewonnen. Das ist ja schon ein Skandal und größte Schwächephase überhaupt. Wie er sich dann verhält, muss man dann mal sehen. Aber im Moment alles top, kriegt alles Bombe im Griff.
Max Eberl hat es gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Es kam mit Vincent Kompany und das Beste kam vielleicht jetzt auch, oder vielleicht das Beste, was sich noch herausstellt, dass es wirklich mit das Beste war, Nicolas Jackson, der ja dann auch spät kam als Leihspieler, weil dann mehr Budget einfach nicht da war als für eine Leihe. Uli Hoeneß hat ihn dann gleich ein bisschen klein geredet. Kompany, weil du ihn eben angesprochen hast, mit seinen psychologischen Tricks bzw. Kniffen und seinem psychologischen Know-how, redet ihn auch gerade stark. Gerade jetzt auch im Umfeld des Spiels gegen Leverkusen, wo er die Chance hatte, von Beginn an zu spielen, wo er ein schönes Tor gemacht hat, wo er auch die beste Leistung bisher im Bayern-Dress abgeliefert hat. Der könnte auch einer sein, der gegen Paris vielleicht entscheidend wird, weil er da im Gegensatz zu vielen Spielen in der Bundesliga ein bisschen mehr Platz haben wird, weil Paris selber das Spiel machen will, selber was anbietet an Räumen und sich eben nicht hinten irgendwo reinstellt, wie kleinere Vereine in der Bundesliga, sage ich mal, wo dann der gute Jackson eben seine Stärken, diese Schnelligkeit nicht ausspielen kann.
Ja, sind wir wieder bei der Bank. Ne? Wenn du sowas nachlegen kannst, wenn du genau weißt, den kann ich bringen und der wird uns dann nochmal die Geschwindigkeit reinbringen. Das hängt ja auch vielleicht vom Spielverlauf ab. Wenn Bayern München zurückliegen sollte, 0-1, du bist vielleicht in der 75. immer noch im Rückstand und du merkst, wir müssen jetzt mal sehen, dass wir mit Geschwindigkeit hinter die Kette kommen. Dass wir da mal im Umschaltspiel mit langen Bällen nach vorne für Gefahr sorgen. Du kannst dann so einen Jackson mit dazu nehmen. Selbst Jackson und Kane funktioniert. Die beide stehen sich ja gar nicht auf dem Weg oder auf den Füßen. Also die haben völlig unterschiedliche Bewegungsabläufe, nehmen sich nicht die Räume. Auch das ist ja sicherlich möglich. Also du hast da eben die Alternativen, die du von der Bank nachlegen kannst. Die sehe ich bei Paris nicht. Das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, da sind die Bayern durchaus besser aufgestellt. Und je nachdem, wie das Spiel verläuft, kannst du dann die nächsten Werkzeuge nachschmeißen. Brauchen wir noch eine Geschwindigkeit oder brauchen wir jemanden, der dann doch eher so die Kompaktheit vorne zustellt, um als erster Anläufer dafür zu sorgen, dass das Spiel von Paris nicht so leicht und locker aufgezogen werden kann. Da sind sie wirklich gut und sie haben gute Alternativen im Kader und die sind qualitativ alle auf Top-Niveau. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bank auch ein Argument für einen Bayern-Sieg bei Paris ist.
Ja, und Jackson ist ja einer, der das, was du eben skizziert hast, eben auch kann. Wie hast du ihn in deinen Kommentierungen bisher erlebt? Wie hast du ihn jetzt auch beispielsweise gegen Leverkusen dann jetzt als, was ich eben als sein Highlight-Spiel rausgepickt habe, gesehen? Wie bewertest du ihn bisher?
Sehr oft, glaube ich, kommt der Satz von mir bei Jackson, den muss er machen. Er lässt verdammt viel liegen. Das sind so klasse Chancen. Köln-Pokal hat er klar Möglichkeiten liegen lassen. Und wenn wir jetzt über dieses Spiel Bayer Leverkusen sprechen, sagen, das war das Beste von ihm, dann muss das, was vorher war, noch nicht so gut gewesen sein. Ich meine, er braucht zu viele Chancen, um erfolgreich zu sein. Und da muss er sich noch steigern. Also das ist mir, meine ich, dann noch zu schlecht. Er kommt erstmal in die Positionen. Das ist ja schon mal gut, dass er diese Chancen erstmal hat. Nur eine Torgarantie, wie Harry Kane sie vielleicht hat, ein Erling Haaland hat, die hat er nicht. Die hat er nicht. Und er braucht zu viel, um erfolgreich zu sein. Da an sich zu arbeiten, größere Trefferausbeute zu haben, das wäre zwingend notwendig von ihm. Denn es kann ihm passieren, dass er wirklich reinkommt. Er soll der Unterschiedsspieler sein. In der 90. hast du das große Ding, gehst alleine aufs Tor zu und schießt dran vorbei, wie das in Köln passiert ist. Darf nicht sein. Darf nicht sein. Die muss er machen. Das ist Pflicht. Und in dem Bereich muss er sich noch steigern. Er braucht zu viele Chancen. Die Ausbeute ist meiner Sicht zu schlecht.
Aber er wird ja jetzt gestreichelt. Das tut ihm wahrscheinlich dann gut, dass er auch dann merkt, ja komm, der Trainer steht aber auf mich, beziehungsweise hilft mir, mich dahin zu entwickeln. Denn integriert scheint er zu sein, wie die sich alle gefreut haben, als er das Tor gemacht hat. Das war auch wieder, was für diese mannschaftliche Geschlossenheit einfach spricht.
Ja, was aber eben suggeriert, Gott sei Dank, er hat getroffen. Also freuen wir uns, dass ihm das jetzt endlich mal gelungen ist. Also die Jungs wissen schon, sie brauchen ihn. Du brauchst auf jeder Position einen Backup und nicht, wir haben da einen, sondern wir haben einen auf annähernd gleichem Niveau. Und Jackson ist ja auch nicht ganz günstig im Unterhalt, da muss man ja auch sagen. Also dafür darf er auch mal ein bisschen was tun. Und dass seine Mitspieler sich da über ihn freuen und sagen, Mensch, du hast getroffen. Und würde ich jetzt im Moment auch eher sagen, na Gott sei Dank, hat er mal getroffen. Also er ist nicht schlecht, gar keine Frage, er hat ja schon ein paar Tore gemacht. Aber er könnte mehr. Er könnte mehr treffen. Und ich meine, in der Abschlussqualität, da darf er sich durchaus noch steigern.
Aber er ist nicht nur ein Backup, er ist vielleicht auch eine neue Farbe, weil er eben dann diese Schnelligkeit noch reinbringt. Bisschen schneller als Kane ist er.
Ja, das auf jeden Fall. Deswegen, so wie ich eben sagte, sie stören sich beide nicht. Du kannst sie beide spielen lassen, das ist überhaupt kein Thema. Jackson bleibt da schon eher in der Spitze, Kane flitzt ja überall rum. Und dann, wenn es in dem Strafraum interessant und gefährlich wird, dann haben sie nicht die beiden Bewegungsabläufe zum selben Punkt, um zum Ball zu gehen. Also sie stehen sich da nicht auf dem Weg. Ich glaube, dass sie auch körpermäßig unterschiedlich sind, dass Kane da, meine ich, beweglicher ist körpermäßig als Jackson, der da doch, meine ich, ein bisschen steifer wirkt. Aber diese Steifheit braucht er wiederum, um für Kopfbälle in Frage zu kommen. Also beide zusammen geht genauso. Da habe ich überhaupt gar keine Probleme. Nur wenn du sie beide laufen lässt, Odyssey draußen, Luis Diaz draußen, also auf den Außenpositionen, hast du schon vier Offensive. Dann hast du nur noch, Torwart ziehe ich mal ab, dann hast du noch eben gerechnet, fünf auf dem Acker, die rein defensiv spielen müssen. Dann wird es aber mit der Verteilung schwer. Also beide zusammen, wenn es nicht nötig ist, wird das vermutlich nicht machen. Also kommt Jackson vielleicht eher von der Bank, aber theoretisch wäre es möglich.
Und
Ja.
könnte mit seinem Tempo dann natürlich gegen vielleicht dann etwas müde Pariser oder bei einem Rückstand, du hast es gesagt, als Joker dann eben noch sich einsetzen, wenn er dann eben entsprechend auch seine Abschlusstechnik vielleicht noch ein bisschen vervollkommt. Da sind wir dann im Grunde aber auch schon bei Luis Díaz. Also auch der, genau wie Jackson, einer, der arbeitet, der unermüdlich viel macht, viel läuft, aber eben auch genau da vielleicht noch ein Defizit hat, dass er eben die Tore nicht macht.
Ja, genau. Also er ist ein toller Vorbereiter. Das ist ja nun auch eine Riesenqualität. Wenn er weiß, da ist noch jemand, der meine Vorarbeit verarbeitet, ist es ja okay. Aber dadurch auch mal egoistischer sein und selber mal zum Abschluss zu kommen, das ist sicherlich auch mal eine gute Geschichte für ihn persönlich sowieso. Man freut sich über jedes Tor, was man selber erzielt hat. Wir haben es bei Jackson gesehen. Die Kollegen freuen sich, dass das gelungen ist, weil er der Mannschaft damit auch zahlenmäßig im Ergebnis halt darstellbar geholfen hat. Und ja, wenn er da ein bisschen mehr tut, ist es okay. Aber Michael Olise ist genauso. Er hat auch nicht so eine Riesenausbeute in den Toren. Er macht seine, überhaupt gar keine Frage. Und für einen Außenstürmer ist das auch schon sehr, sehr viel. Aber ich glaube, von der Grundidee würde man auch sagen, Außenstürmer, Schienenspieler, macht immer die Vorarbeit und innen drin ist dann der Verwerter da. Und mit Harry Kane ja nun wirklich sehr, sehr hochkarätig besetzt. Also wenn die beiden noch anfangen zu treffen und das drei vorne drin, die abballern und reinhauen, dann wird es natürlich ganz gefährlich. Im Moment würden wir aus Bundesliga-Sicht sagen, bloß nicht. Lass sie mal ihre Probleme beibehalten, damit die anderen auch mal eine Chance haben.
Dann sind wir schon bei der Glaskugelfrage. Werden sie es denn schaffen gegen Paris? Was glaubst du, wie geht's aus am Ende?
Also ich habe schon das Gefühl, dass die Bayern verdammt gut unterwegs sind. Das muss man echt sagen. Und wenn man so einen 1-zu-1-Vergleich macht, also die einzelnen Spieler von Paris mit dem einzelnen Spieler von Bayern München, die Defensive von Paris ist stark. Sie ist wirklich stark. Da musst
fehlt
du dran
auch
vorbeikommen.
Einer. Fehlt aber auch einer. Der Sabania, der ist, Sabani
Sabani.
Ist, ne, der ist, ist gesperrt nach der roten
genau.
Karte.
Genau, Elias Sabani ist nicht dabei. Bin trotzdem der Meinung, sie haben eine gute Defensive hinten drin. Sie haben mit Vitinha einen, der das richtig gut spielen kann. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wo sie vorne sind sie schwächer als die Bayern. Also wenn das Argument ist, Tore entscheiden und die werden vorne erzielt, dann ist es pro Bayern auf jeden Fall. Klar ist auch, wenn du zu Null spielen kannst über lange Strecke, hilft es Bayern München genauso. Sie haben Manuel Neuer hinten drin, dürfen wir nicht vergessen. Immer noch Weltklasse, immer noch in der Lage, Topbälle zu halten, von dem ich ja sowieso, ja, begeistert bin, aber auch überrascht bin. Er wird ja selten geprüft. Er wird selten geprüft. Und das Wenige, was kommt, und das ist dann ja hochkarätig, das wehrt er ja fast alles komplett ab. Das ist ja echt bemerkenswert, wie ein Torhüter, der selten geprüft wird. Alle anderen, ich hatte jetzt gestern Gianluigi Donnarumma gesehen, Manchester City, ist ja auch ein Weltklasse-Torhüter, macht einen Riesenfehler zum 1-1. Tyler Adams boxt da am Ball fast vorbei, kann davon profitieren. Bournemouth macht zwischendurch das 1-1. Viel öfter gefordert, weil die Defensive von City nicht so viel verteidigt. Also Manuel Neuer ist ja selten, dass er wirklich geprüft wird. Und das Wenige, was kommt, wehrt er ja alles im überragenden Manier ab. Das kann auch wieder ein entscheidender Unterschied sein. Also ich glaube schon, wenn man so im 1-zu-1-Vergleich macht, Spieler Paris, Spieler Bayern, sind die Bayern besser besetzt auf jeden Fall. Bank scheint mir besser zu sein. Viele spricht für Bayern München, aber es wäre schön, wenn wir morgen Abend nochmal zusammensprechen und es ganz anders ausgegangen ist. Und ja, war ja klar. Also von daher, vielleicht spreche ich nochmal eine Version pro Paris ein. Da kannst du ja immer noch die richtige Lösung dran klemmen nachher. Also ist klar für Paris, gar keine Frage. Am Heimrecht, Hütte ist voll, das wird für Bayern ganz schwer. Kriegen sie nicht gelöst, die Aufgabe.
Glaubst du nicht?
Ja, das wäre jetzt die Paris-Antwort, falls die es denn gewinnen sollten.
Wir machen nur eine und legen uns einfach fest.
Ach so,
ich glaube,
okay.
Pass auf, wir machen das so. Ich sage, die Bayern gewinnen 2-1 und Jackson wird tatsächlich zu einem Schlüsselspieler durch seine Schnelligkeit. Ich glaube, was Kompany gesagt hat, ich glaube dem Trainer, und der hat es ja so zumindest zwischen den Zeilen angedeutet, dass er ihn als Mittel in den Topspielen sieht, dass er da ganz, ganz wichtig werden kann. Und ich würde es ihm auch wünschen.
Ja, generell, das müssen wir auch sagen, wir sind jetzt nicht unbedingt alle Bayern-Freunde in der Bundesliga, aber wir reden über den internationalen Fußball, den deutschen Fußball, der vertreten wird. Wir müssen immer die 5-Jahres-Wertung im Blick haben und da ist Bayern München seit Jahren, Jahrzehnten, muss ich mal fast sagen, der Punktelieferant, der uns ganz alleine dafür sorgt, dass wir 4 Mannschaften in der Champions League haben. Das wackelt immer wieder mal, aber solange wir die Bayern reingehen bis Halbfinale, wird uns diese 4. Mannschaft nicht verloren gehen, ob Borussia Dortmund das annähernd schaffen kann bei Manchester City. Andere Aufgabe. Also die Bayern brauchen wir international für internationale Erfolge, aber eben auch für die Punkte der 5-Jahres-Wertung. Also da müssen wir schon bei unseren deutschen Mannschaften mithalten. Und von daher sehr gerne ein Sieg in Paris.
Falls eine Niederlage passieren sollte, würde das die Bayern in ihrer Ruhe jetzt gefährden oder würden sie das auch vernünftig sachlich einordnen, dass man sagt, ja, komm, bisschen fehlt noch, aber wir müssen, und das hat ja auch Joshua Kimmich gesagt, im November gewinnst du noch keine Silberware.
Nein, das ist die Saison. Sie werden irgendwo verlieren, das lässt sich gar nicht vermeiden. Sie haben in der Champions League Riesengegner, wie eben jetzt Paris, da kann es durchaus passieren. Würde eher sagen, dass sie irgendwo stolpern, wo keiner mit gerechnet hat, dass es irgendwo ein Spiel gibt, wo sie auch merken, heute geht es nicht, warum auch immer. Auch die nachgelegten Spieler von der Bank kriegen es nicht auf der Reihe. Kann auch durchaus mal eine Heimniederlage geben gegen Gegner, wo sie es nicht hinkriegen. Borussia Mönchengladbach haben sie überstanden. Das ist ja meist immer einer in der Bundesliga, wo sie zuletzt gerne mal gegen gestolpert haben. Da gab es den 3-0-Sieg. Ja, du kannst Paris verlieren, ist gar kein Thema. Aber dann hättest du natürlich mit dem Gegner auch die Begründung zu sagen, ey, wir reden über Paris, wir reden über Champions League, den aktiven Champions League-Titelträger. Wieso sollten wir da nicht verlieren können? Das ist doch absolut möglich. Also das wird man einordnen können. Schwieriger wird es, wenn du irgendwo einen Gegner hast, wo man nicht erwartet, dass du verlierst. wo man dann in der Analyse auch sagen muss, wir haben es heute nicht geschafft. Aber selbst da sind keine Maschinen, das ist ein ganz blöder Spruch, aber sie können einen schlechten Tag haben. Du musst dir mal vorstellen, Auswärtsspiel, du bist in irgendeinem Hotel, dann pennst du nicht gut, weil du wieder mal in einem fremden Bett liegst und das Bett ist zu kurz oder Klimaanlage ist da, dann stehst du morgens auf wie oft haben wir das, dass du morgens aufstehst und so, oh Mann, ja, heute nicht so ganz fit. Ja, dann musst du aber fit bleiben bis Anstoß 21 Uhr. Was machen wir um 21 Uhr? Wenn wir nicht gerade als Reporter im Einsatz sind, da liegst du auf dem Sofa und pennst. Der Körper ist runtergefahren. Und diese Jungen fangen an, Fußball zu spielen. Um 21 Uhr. Geh mal nach Aserbaidschan oder was. Wenn du da Europacup spielst, da ist Ortszeit 23 Uhr, Abpfiff 1 Uhr nachts. Da stehen die noch auf dem Platz und sollen maximale Leistung bringen. Das ist gar nicht möglich. Also, man kann alles erklären und man kann auch sicherlich völlig berechtigt erklären, dass es mal nicht funktioniert hat. Das ist alles okay. Und wenn du Paris verlierst, okay, kann passieren. Alles gut.
Dann schauen wir mal, was passiert in Paris. Wir werden es verfolgen. Sag nochmal, wo können wir dich hören bei dem Spiel?
Morgen beim Streaming-Anbieter Better Content. Die Streaming-Anbieter sind ja alle im Kommen. Seit ja, 2, 3 Jahren gibt es viele Streaming-Anbieter, Better Content, FlashScore, FODMOP, die alles die Live-Übertragung über 90 Minuten konstant anbieten, mit, wie ich finde, guten Reportern. Das kann man sich sehr, sehr gut anhören. Und das sind eben die Alternativen, die du sonst im Audiobereich nicht hast. 90 Minuten Bayern nonstop. Vielleicht beim Bayern Radio, Fanradio, da wird es vielleicht funktionieren. Ansonsten kriegst du es nicht 90 Minuten nonstop. Also diese Streaming-Anbieter sind da der neue heiße Scheiß.
Und du bist am Mikrofon und wir freuen uns drauf. Ralf, danke, dass du da warst heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Mann. Dankeschön.
Fieberpitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.